Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Wir reden um diese Zeit im Deutschlandfunk viel über Berichterstattung in Corona-Zeiten in den letzten Wochen. Dem einen oder anderen mag das schon viel zu viel sein. Es gibt den berechtigten Wunsch, auch etwas über andere Themen zu hören. Aber wie viel Sie darüber eigentlich hören können, hängt eben auch von Corona ab. Nämlich von den Bedingungen, unter denen Journalistinnen und Journalisten in der Krise überhaupt arbeiten können. Eine Krise, die sie betrifft wie keine andere in den letzten Jahrzehnten. Im Kulturnachmittag reden wir deswegen jetzt eine knappe halbe Stunde über die Arbeitsbedingungen, und zwar speziell im Ausland, wo die Lage überall anders ist, je nachdem wie groß die Krise dort ist und wie stark die Regierungen dagegen vorgehen. Wir reden über Spanien, die USA, China, Uganda und Ruanda mit vier Kolleginnen und Kollegen, die dafür zuständig sind, aus Radio, Fernsehen und Zeitung. In der Runde dabei sind Thilo Kössler, Korrespondent für die USA fürs Deutschlandradio, im Moment im Homeoffice in Köln. Simone Schlindwein, Pauschalistin für die Taz in der Region der großen Seen in Afrika. Das sind vor allem Uganda, Ruanda und die Demokratische Republik Kongo. Im Moment im Homeoffice in Kigali, der Hauptstadt von Ruanda. Ulf Röller ist zugeschaltet, ZDF-Korrespondent für Ostasien mit Sitz in Peking, heute in Wuhan gewesen. Und Marc Dugge, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Spanien, einem der am stärksten betroffenen Länder in Europa, in der Hauptstadt Madrid. Bevor wir gemeinsam drüber reden, kurz die Frage an jeden von Ihnen. Wie sieht im Moment Ihr Arbeitsalltag aus? Von wo arbeiten Sie und wie? Herr Kössler, eigentlich in Washington, jetzt in Köln. Warum?
Ja, ich muss von zu Hause aus arbeiten, weil es seit Mitte März eine Einreisesperre in die Vereinigten Staaten gibt und ich nicht mehr zurück kann. Das hatte zu tun mit einem Krankheitsfall in der Familie, der mich gezwungen hat, ganz kurzfristig nach Köln zu fliegen. Aber ich berichte aus dem Homeoffice weiter. Gott sei Dank gibt es seit dem 1. Februar Verstärkung für den Deutschlandfunk in Washington. Jan Bösche, ehemaliger ARD-Korrespondent, ist dort geblieben und übernimmt in dieser Situation die aktuelle Berichterstattung, übrigens ebenfalls im Homeoffice. Ich bin hier eher flankierend tätig. Ich stelle mich zur Verfügung für Korrespondentengespräche, für Analyse, für Kommentare. Und insgesamt ist es natürlich schon ein bisschen seltsam, jetzt aus Köln einzuschätzen, was dort in den USA passiert. Aber nochmal, im Grunde sitzen alle im Homeoffice, alle arbeiten von zu Hause aus. Und insofern unterscheidet sich unsere Situation nicht wirklich grundsätzlich. Ich sitze in Köln, berichte von zu Hause. Die Kolleginnen und Kollegen sitzen in Washington im Homeoffice und berichten auch von zu Hause. Und ich glaube, in weiten Strecken haben wir dieselbe Quellenlage, Zeitungen, Blogs, Informationsdienste, Fernsehkanäle und natürlich unsere vielfältigen Kontakte und unsere Informanten.
Reden wir gleich nochmal ausführlich drüber. Simone Schlindwein in Ruanda, Sie sind auch nicht in Ihrer eigenen Wohnung. Wie arbeiten Sie?
Ich sitze hier ganz gemütlich auf der Veranda täglich und arbeite im Prinzip von der Veranda aus. Ja, bei uns herrscht eine absolut rigorose Ausgangssperre. Das macht auch Sinn, weil afrikanische Länder auf Corona sicher weniger vorbereitet bzw. weniger Kapazitäten haben im Gesundheitssystem. Insofern macht es klar Sinn, dass ich auch selber gar nicht rausgehe, außer vielleicht gerade mal zum Einkaufen. Aber mittlerweile gibt es auch ziemlich gute Lieferservice hier vom Supermarkt und anderen Sachen, die man online bestellen kann. Ich bin glücklicherweise ausgestattet mit einem richtig ziemlich guten Internet, womit ich dann trotzdem auch arbeiten kann. Das ist in Afrika nicht normal. Also selbst eine Telefonleitung gescheit hinzubekommen, ist schon ein ziemlicher Luxus. Noch dazu sind die Telefon- oder auch die Datengebühren in Afrika allgemein, aber auch hier in Ruanda ziemlich teuer. Dass ich jetzt so eine Art Flatrate hier habe, womit ich unbegrenzt mit sehr gutem Internet überhaupt auch online, sagen wir mal, ein Telefoninterview führen kann oder einfach auch telefonieren kann in die Nachbarländer. Ich bin hier ja zuständig auch für die weitere Region, also auch für die Nachbarländer, dass ich mich da auch auf dem Laufenden halten kann mit Kontakten, aber auch online sein kann mit Twitter oder einfach auch mal ein Skype-Gespräch oder so, wie wir das jetzt machen, hinbekomme, ist schon ziemlicher Luxus. Marc, der Rest muss ich eben von zu Hause machen.
Ich gehe mal weiter zu Marc Dugge, der für die Radiosender der ARD und auch fürs Deutschlandradio über die Corona-Krise in Spanien berichtet. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag in Madrid aus, Herr Dugge?
Ja, der findet eigentlich auch in meinen eigenen vier Wänden statt, in meinem kleinen Büro. Dort habe ich jetzt also Computer aufgebaut, zwei Mikrofone, eins für Live-Gespräche, eins für Produktionen. Von hier aus mache ich die meisten Gespräche, tatsächlich auch die meisten Interviews, leider auch eben über elektronische Wege, über Skype, über WhatsApp oder andere Kanäle. Ich tausche mich mit unseren Fernsehkollegen auch aus, was das O-Ton-Material angeht, was die Fernsehkollegen einholen. Ich gehe selber manchmal auch auf die Straße, um ein paar Interviews zu machen, um ein paar O-Töne einzuholen auf der Straße von Passanten oder Geschäftsbesitzern, aber das findet eigentlich eher selten statt, muss man sagen. Und ja, auch ich habe eine Flankierung durch Deutschland von meinem Kollegen Oliver Neuroth, der sitzt auch in Köln, ist auch nicht mehr zurückgekommen nach Madrid und arbeitet mit mir jetzt von dort aus zu.
Einer, der rausgehen konnte heute, war Ulf Röller, Korrespondent für das ZDF in China. Eigentlich in Peking, heute waren Sie in Wuhan, das wegen des Virus monatelang abgeriegelt war. Wie können Sie draußen arbeiten, Herr Röller?
Also wir sind am Freitag schon letzte Woche nach Wuhan gefahren, von Peking aus. War nicht ganz einfach, weil das noch eigentlich zu war, die Stadt. Und jedenfalls die Presse noch nicht wirklich willkommen war. Heute ist ja der erste Tag, wo die Stadt offiziell geöffnet wird und auch Presse reinkam. Aber wir sind reingekommen. Das, wie gesagt, war nicht ganz einfach. Man wurde mehrfach desinfiziert und abgesprüht. Es wurden Bewegungsprofile erstellt, weil man sicher gehen wollte, die Chinesen, dass man wirklich auch aus Peking kommt und dass man auch die letzten 14 Tage in Peking gewesen ist. Weil wenn man mit einem deutschen Pass dann sich bewegt, besteht die Gefahr, dass die Chinesen sagen, das Virus kommt ja von außen. Insofern wollen sie sicherstellen, dass man 14 Tage lang in Peking war. Und nun sind wir seit Freitag hier und in dieser Stadt kann man sich eigentlich relativ gut bewegen. Was immer natürlich beachtet werden muss, dass es China ist, ein sehr restriktives Land. Man wird schnell von der Polizei irgendwie freundlich begrüßt und muss dann seine Ausweise und seine Pressesachen zeigen. Und dann kann es kompliziert werden, aber eigentlich haben wir uns doch einigermaßen zu Geschichten bekommen.
Wie wichtig ist es denn, selbst rauszugehen, um sich Dinge vor Ort anzusehen? Herr Röller, bei Ihnen für Wuhan spielt das wahrscheinlich eine große Rolle.
Ja, also für mich war das wichtig. Man muss schon sagen, wir haben da vorher drüber gesprochen als Team. Das sind ja nur nicht ich, sondern das ist vor allem auch Julie, die Producerin, Mehmet, der Kameramann und Dynasty, unser Kamera- und Schnittmann, weil es ja nicht ganz ungefährlich ist. Nach wie vor die Frage steht, ist das Virus wirklich besiegt oder nicht? Wir waren in der gleichen Besetzung schon am 21. Januar hier, also 2 Tage bevor die Stadt dicht gemacht wurde. Da hatten wir reines Glück, weil wir produzieren mussten und zurückfahren mussten nach Peking, dass wir hier quasi nicht eingesperrt worden sind. Für mich war das wichtig, um zu sehen, wie ist diese Stadt, hat sich entwickelt. Wir konnten 1, 2 Leute treffen, die wir damals bei der Reise am 21. Januar kennengelernt hatten. Und doch dann von denen mal persönlich zu erfahren, was 70 Tage Quarantäne heißt. Und die ist, glaube ich, doch noch mal Zacken schärfer als das, was die Deutschen erleben, wirklich weggesperrt zu sein, was das bedeutet, aus dem Leben gerissen zu werden und auch Todesangst zu haben. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und nachhaltig. Und auch jetzt zu sehen, dass diese Stadt zwar geöffnet wird, aber mit absoluter Handbremse. Also es wird weiter massiv kontrolliert, zum Beispiel auch in unserem Fall. Wir wollen jetzt zurück nach Peking, morgen oder übermorgen. Und es ist nicht sicher, wann uns die Chinesen lassen. Wir mussten auf alle Fälle jetzt erstmal einen Corona-Test machen. Der wird in 48 Stunden das Ergebnis bekannt sein. Wenn das negativ ist, dann dürfen wir uns wahrscheinlich ein Zugticket kaufen. Wenn wir eins kriegen, dann kommen wir zurück nach Peking. Dort wird nochmal ein Corona-Test mit uns gemacht. Und wenn der auch negativ ist, dann kommen wir 14 Tage in Quarantäne. Und diesmal wirklich eine Quarantäne, wo wir das Haus nicht verlassen dürfen oder die Wohnung. Und auch ein Satz, ich will nicht zu lange reden, Verzeihung. Das sieht dann so aus, dass wirklich in dem Compound, in dem ich wohne, vor der Tür wird dann eine Kamera installiert. Die ist dann 24 Stunden auf diese Haustür gerichtet, damit man sieht, dass ich auch wirklich drin bleibe. Ja.
In autoritären Systemen müssen Sie wahrscheinlich eher rausgehen. Wie sieht das in Uganda und Ruanda aus, Frau Schlindwein? Sie können ja auch sich nicht frei bewegen.
Nee, also in Ruanda herrscht hier vollkommene Ausgangssperre, auch für die Journalisten. Da gibt es keine Ausnahmeregelung. Es ist so viel Polizei auf der Straße, dass man auch kaum irgendwo hinkommt, außer vielleicht zum nächsten Supermarkt. Aber wenn man zum übernächsten Supermarkt fährt, muss man sich schon rechtfertigen, eine Strafe zahlen. Oder es gibt auch heute die ersten Meldungen, dass Leute verhaftet werden, wenn sie, sagen wir mal, in...
Frau Schlindwein, jetzt hören wir Sie nicht mehr. Jetzt sind Sie wieder zu hören.
In Uganda, in meinem Nachbarland, wo ich auch sehr viel arbeite, ist es noch ein bisschen lockerer. Da haben die Medien auch sich wirklich dafür eingesetzt, dass sie als wesentliche Berufe zur Aufrechterhaltung der demokratischen Strukturen, aber auch der Sicherheit als Ausnahmeregelung raus dürfen. Das ist nicht selbstverständlich in Afrika, dass Medien und Journalisten das bekommen. Aber es hängt da viel damit zusammen, dass die Sicherheitskräfte dort im Zuge der Ausgangssperre abends nach 19 Uhr so viel Brutalität an den Tag gelegt haben, dass zum Beispiel auch schwangere Frauen gnadenlos verprügelt wurden. Und solche Vergehen gegen die Bevölkerung und auch gegen die Menschenrechte nur durch Journalisten, die rausgehen, die das live beobachten oder aber auch Opfer interviewen und Fotos beispielsweise als Beweismaterial sammeln, nur dadurch lassen sich Sicherheit und Ordnung auch gegenüber Polizei und Militärwillkür aufrechterhalten.
Jetzt haben wir
das haben sich die Medien und die Journalisten wirklich erkämpfen müssen dort.
Jetzt haben wir Einschränkungen von Grundrechten auch in westlichen Demokratien. Herr Kössler, in den USA gibt es auch starke Einschränkungen. Sie beklagen auch, dass das für Sie schwierig ist, zu überprüfen, ob da wirklich noch demokratisch gehandelt wird von Sicherheitskräften.
Ja, zunächst mal ist es so, dass es auch in Washington und in vielen anderen Städten die sogenannte Stay-at-Home-Order gibt. Und das bedeutet eben, dass man wirklich sein Zuhause nicht verlassen sollte. Man darf einkaufen gehen, man darf zur Apotheke gehen, man darf zum Arzt gehen, aber es wird eben auch überwacht. Und das bedeutet eben, dass es die edelste Aufgabe des Korrespondenten, nämlich Stimmungen einzufangen, Themen hinterherzulaufen, mit Leuten zu sprechen, dass das heute nicht mehr geht. Und ich glaube, dass das insgesamt den Fokus völlig verändert hat. Der journalistische Blick hat sich verändert im Zeichen dieses Präsidenten ohnehin. Die USA-Berichterstattung ist in weiten Teilen eben Donald-Trump-Berichterstattung geworden. Aber jetzt in dieser Krise eben nochmal besonders. Es ist eine Konzentration auf den Krisenverlauf, auf Opferzahlen, auf virologische Befunde. Aber wir können gar nicht mehr nachfragen, denn da besonders zu leiden hat, wie die Wirkung ist, wie die veränderten Alltagswelten sind, wie die veränderte Wahrnehmung ist. Heute hat man für einen Moment den Vorhang lüften können. Bei der gestrigen Wahl in Wisconsin hat man Einblicke in die Situation der Afrikaner bekommen, die sich darüber beklagt haben, dass sie nicht mehr an der Briefwahl teilnehmen konnten, weil sie die Unterlagen nicht rechtzeitig bekommen haben, dass sie, die als besondere Risikogruppe gelten, sich tatsächlich einreihen mussten in die langen Schlangen. Das war wirklich eine völlig skurrile Szene. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von besonders Betroffenen, über deren Lage wir überhaupt nichts mehr wissen. Zum Beispiel die Situation in den Gefängnissen, die Situation in den Lagern der ICE, der Immigration and Customs Enforcement. Das sind jene Spezialeinheiten, die sogenannte illegale Einwanderung an der Grenze zu Mexiko festnehmen und in sogenannten Detention Camps festhalten. Ich will nicht sagen, dass es vorher leicht gewesen ist, da reinzukommen, aber jetzt eben noch viel weniger. Das heißt, Corona hat so einen unsichtbaren Vorhang vor Missstände gezogen. Viele Dinge bleiben uns verborgen, die sich wie unter einer Tarnkappe verbergen. Und man hat das Gefühl, dass in der Tat auch der Trend einsetzt, dass die Exekutive, das heißt die Regierungsgewalt, sehr häufig zu Lasten der Legislative tätig wird und alles daran setzt, die Gewalt auszuweiten.
Jetzt ist das eine ja, dass man zum Teil gar nicht rausgehen darf oder nur sehr eingeschränkt. Herr Dugge in Madrid, Sie sind in einem der am stärksten betroffenen Länder in Spanien. Trauen Sie sich denn überhaupt? Würden Sie sich überhaupt noch raustrauen?
Ja, ich traue mich raus. Ich darf ja auch raus als Journalist. Also wir haben auch nochmal extra nachgefragt. Da hieß es von der Regierung, alle, die ihre Arbeit ausüben müssen, in Berufen, die quasi die Grundversorgung umfasst, ja, da gibt es keine Probleme. Mal sehen, ob das dann auch so ist. Also ich wollte heute Abend tatsächlich mal in die Stadt gehen und ein paar Stimmungen einfangen, einfach mir das anschauen, was da draußen passiert. Weil natürlich, mir geht das wie Thilo Kössler oder den anderen Kollegen auch, dass wir natürlich super unglücklich damit sind, als Journalisten, als Korrespondenten nun gar nichts in Augenschein nehmen zu können. Da reden wir noch nicht von den Krankenhäusern. Natürlich würde man jetzt gerne einen Blick da reinwerfen hier in Spanien. Wie kritisch ist es denn wirklich mittlerweile in den Intensivstationen? Stimmt es, was gesagt wird, dass sich die Lage etwas entspannt, dass jetzt wieder mehr Masken verfügbar seien? Oder stimmt das nicht? Wir sind natürlich immer darauf angewiesen, auf die Erzählungen von Dritten, eben über Skype, über Videos. Und natürlich, wie in allen anderen Ländern auch, kursieren hier viele Falschmeldungen, viele Fake-Videos, News, die man dann erstmal, wo man wirklich erstmal die Spreu vom Weizen trennen muss.
Wir haben ein bisschen bei großen Medienhäusern in Deutschland rumgefragt, wie Sie es mit Ihren Korrespondenten gerade halten. In vielen Häusern sind die Korrespondenten tatsächlich vor Ort, also in ihren Berichtsländern, natürlich größtenteils auch im Homeoffice. Aber einige Kollegen kommen nicht mehr rein, wie Herr Kössler. Andere Kollegen sind aus gesundheitlichen Gründen abgezogen worden. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ist das Gesundheitssystem so aufgestellt, dass man im Fall des Falles auch als Journalist da behandelt wird? Haben Sie da schon sich Gedanken gemacht für sich selbst?
Also natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und ich bin auch im Kontakt mit ja mit einem Gesundheitsdienstleister, der in den Diensten der ARD steht, wo man anrufen kann, sich erkundigen kann, was wäre wenn, wen rufe ich an, was könnte ich tun. Ich bin natürlich auch im Kontakt mit der deutschen Botschaft. Ich habe mich auch auf so eine Notfallliste eingetragen, wo man im Notfall auch ausgeflogen werden könnte, dass zumindest mal die Daten hinterlegt sind. Das sind natürlich alles Vorsichtsmaßnahmen und natürlich haben wir, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe die Hälfte des Tages schon auch damit zu tun, was können wir denn eigentlich als Studio noch machen? Wir sind ja zusammen als Fernsehen und Radio in einem Büro mit ungefähr 15 Mitarbeitern und da sind wir in einem ständigen Austausch mit den Kollegen. Auch da gibt es natürlich auch Bedenken, dürfte man jetzt noch Sanitätspersonal filmen, von denen ja viele krank geworden sind hier in Spanien, oder machen wir das lieber über Skype und all solche Fragen. Das frisst viel Zeit und auch viel Nerven dieser Tage.
Frau Schlindwein, wie ist das bei Ihnen in Ruanda? Haben Sie persönlich Sorgen, rauszugehen, weil sie im Fall eines Falles vielleicht nicht ausreichend versorgt werden könnten?
Also in Ruanda fängt bei uns die Krise mit dem Corona erst an. Wir sind jetzt bei ungefähr 100, ein bisschen mehr als 100 Fälle.
Davon Infizierte.
Sind jetzt auch schon wieder infizierte, bestätigte Fälle, die auch alle direkt in Quarantäne und in Spezialkrankenhäusern in einem Zentrum sozusagen untergebracht wurden. Davon sind jetzt doch schon wieder 7 geheilt und entlassen worden. Gestern und heute sind schon 7 Personen wieder entlassen worden, geheilt und negativ getestet. Es gab keinen einzigen schwerwiegenden Fall, muss man sagen. Die meisten waren asymptomisch und die anderen hatten ein bisschen Husten und ein bisschen Fieber.
Aber also so hat es ja überall angefangen, ne?
Fall. Ja, insofern wissen wir, wie schlimm es sein kann, wenn wir uns Europa oder jetzt auch die USA angucken. Und da hat natürlich jeder Angst dafür, weil so viele Kapazitäten haben, afrikanische Länder generell nicht. Ich denke, Ruanda ist noch relativ gut aufgestellt, weil sie recht schnell und rechtzeitig strikte Vorkehrungsmaßnahmen getroffen haben.
Aber welches Risiko würden Sie denn für sich eingehen, Frau Schlindwein, in Ihrer Berichterstattung?
Gab es hier auf jeden Fall in allen Ländern auch noch aus Ruanda raus sogenannte letzte Flüge, auch für die Deutschen, die deutsche Botschaft, die europäischen Botschaften haben das gemeinsam organisiert. Ich entscheide mich dafür absolut dagegen. Ich lebe seit 12 Jahren in Afrika. Ich habe jetzt um meine eigene Gesundheit keine Angst, momentan noch. Und bin ja jetzt auch, sagen wir, in der Selbstquarantäne so streng mit mir selber, dass ich jetzt wirklich auch gar nicht rausgehe. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht trauen, auf den Markt zu gehen und mit Hinz und Kunst zu sprechen, um Interviews zu führen, um Stimmungen einzufangen, weil das würde mich dann in Gefahr bringen. Also insofern ist meine eigene Selbstschutzmaßnahme, die totale Selbstquarantäne, eigentlich nur das, was mich sicher und stabil halten kann, auch gesundheitlich. Sonst weiß ich nicht, wie das hier enden wird. Aber die sehen das wahrscheinlich erst in 3 Monaten.
Jetzt haben sich Medien in Deutschland selbst für systemrelevant erklärt. Zum Teil sind sie von Landesregierung auch erklärt worden, damit sie besondere Privilegien haben in der Krise. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben natürlich nochmal eine besondere Position, weil sie von allen finanziert werden. Die können vielleicht nicht einfach so Korrespondenten abziehen. Herr Röller, müssen Sie da jetzt auf Gedeih und Verderb in China bleiben?
Ich habe die Frage ehrlich gesagt gar nicht gestellt, weil ich hier bleiben will. Also es klingt vielleicht ein bisschen bizarr, aber es ist mit das Spannendste, was ich in meiner journalistischen Laufbahn bisher erlebt habe. Auch wie eine sehr geschlossene, autoritäre Gesellschaft diesen Virus bekämpft. Da haben die Chinesen ja eine sehr brutale, aber vielleicht auch eine sehr effiziente Methode gewählt. Und wie sie im Zuge der Corona-Bekämpfung auch ihre Digitalüberwachung nochmal verschärfen und wie das die Gesellschaft verändern wird und wie sie auch dieses Modell versuchen, in die Welt so ganz vorsichtig und geschickt zu exportieren. Das ist eine Sache, die ich extrem spannend finde. Und insofern wäre ich sehr traurig, wenn meine Chefs sagen würden, ich müsste jetzt gehen, wir schützen uns. Also als wir gerade auch am 21. Januar, wo es doch schon ziemlich ernsthaft in Wuhan war, dort waren, sind wir natürlich sehr geschützt rausgegangen und versuchen alles zu vermeiden, uns anzustecken. Aber es bleibt ein Risiko, ein Restrisiko. ich habe für mich das entschieden und wir machen das freiwillig bei uns natürlich im Team entschieden, dass ich dieses Risiko bereit bin einzugehen, weil ich glaube, es ist auch wichtig für öffentlich-rechtliche Sender, wenn man an einem solchen Ort arbeitet, eben darüber zu berichten.
Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler, Sie wollen auch unbedingt vom Homeoffice in Köln zurück.
Ja, in der Tat. Natürlich möchte ein Korrespondent dahin, wo er eigentlich hingehört, nämlich an seinen Berichtsort. Aber Stefan Fries, vielleicht darf ich noch mal zum Stichwort Systemrelevanz der Medien etwas sagen. Was ich beobachte, ist, alles blickt nach New York. Dort wird berichtet haufenweise. Warum? Weil es so viele Journalisten in New York gibt. Das ist das Epizentrum der Krise. Das ist völlig klar. Aber mittlerweile gibt es viel mehr Brennpunkte. Die New York Times hat eine wunderbare Karte ins Netz gestellt, aus der hervorgeht, dass das Virus mittlerweile weit gestreut ist. Louisiana, New Orleans, Detroit, Washington State, North Dakota. Und da kommen wir Journalisten, da kommen Journalisten überhaupt kaum mehr hin. Und das bringt mich auf einen Aspekt, den ich total wichtig finde. Es gibt nämlich kaum noch lokale Berichterstattung in den USA. Just in dieser Krise wird das, glaube ich, der Öffentlichkeit bewusst oder sollte es der Öffentlichkeit bewusst werden. In dem Augenblick, wo man Lokaljournalismus am dringendsten bräuchte, stellt man fest, es gibt ihn vielerorts gar nicht mehr, weil vor Corona bereits das Zeitungssterben ganz, ganz böse gewütet hat. Und deshalb weiß man eben vieles nicht. Wir wissen nicht, wie es in den Dörfern von North Dakota aussieht, wie es im Mittleren Westen genau aussieht. Und da gibt es jetzt auf einmal viele Lücken, Wissenslücken, die dadurch entstanden sind, dass wir medial in den USA gewaltig ausgedünnt haben.
Haben Sie solche Wissenslücken auch, Herr Ducke?
Hier in Spanien ist es ja nicht so, ist ja nicht so groß, das Land, und tatsächlich gibt es hier noch relativ viele lokale Berichterstattungen. Ich fühle mich eigentlich ganz gut informiert über den Rest des Landes, muss allerdings auch sagen, es ist natürlich mega hinderlich, ja, dass man momentan nicht rausfahren kann. Also würde ich zum Beispiel gerne eine Reportage machen über die Situation auf den Feldern in Andalusien im Moment, wo die Erdbeeren vergammeln, weil die Erntehelfer aus Marokko nicht mehr rüberkommen. Denn Marokko hat ja seine Grenzen auch geschlossen. Und aber selbst wenn man dann dahin fahren würde, wo würde man denn dann bleiben? Denn die Hotels sind ja auch alle geschlossen. Und es ist ein Haufen von logistischen Problemen, denen man auch momentan begegnet. Und so ist man eben tatsächlich über auf diese digitalen Wege angewiesen.
Herr Röller, Sie kommen noch raus und gehen gerne raus.
Ja, ich gehe gerne raus, ich komme raus. Allerdings ist natürlich hier das Problem, was der Kollege aus Amerika angesprochen hat, die Schwierigkeit, dass in weiten Teilen des Landes es keine Lokalpresse mehr gibt, ist hier potenziert. Hier gibt es nur eine Presse, nämlich die Staatspresse. Und die ist interessanterweise natürlich extrem aktiv bei der Corona-Krise gewesen. Während allen Journalisten während des Höhenpunktes, also während die Quarantäne in Wuhan gewesen ist, verboten war, in diese Stadt reinzufahren mit der Begründung, das sei zu gefährlich, hatte der Sender CCTV, das ist der chinesische Staatssender, ein Riesenapparat, hatte er angeblich bis zu 300 Fernsehjournalisten hier, die täglich aus Wuhan berichtet haben. Und natürlich dieses Märchen, dieses triumphalen Sieges gegen das Coronavirus und die Ärzte als Helden dargestellt haben und keinerlei Geschichten, was diese Quarantäne auch für die Menschen an Leid bedeutet hat. Daran sieht man natürlich, wie wichtig es noch ist, ganz einfach rauszugehen mit den minimalen Mitteln, die wir haben, um ein bisschen Gegenwirklichkeit herzustellen.
Vielen Dank. Wir konnten nur anreißen, was für Schwierigkeiten es gibt in der Auslandsberichterstattung durch die Corona-Krise. Gesprochen habe ich darüber mit Thilo Kössler, USA-Korrespondent fürs Deutschlandradio, im Moment im Homeoffice in Köln. Simone Schlindwein ist Pauschalistin für die Taz in Uganda und Ruanda und in der Region in Afrika. Ulf Röller, ZDF-Korrespondent für Ostasien mit Sitz in Peking. Und Marc Ducke, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Madrid. Wir haben Ihnen noch ein paar Infos auf der Webseite zusammengestellt, welche Medienhäuser gerade wie arbeiten mit ihren Korrespondenten unter deutschlandfunk.de/mediasres. Mein Name ist Stefan Fries. Im Kulturnachmittag geht es nach 16 Uhr weiter mit Tanja Lieske und Themen aus Literatur, Religion und Gesellschaft und Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.